Ja, ich darf heute alle recht herzlich noch grüßen. Ich hatte noch nicht Gelegenheit, jedem die Hand zu reichen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich auch besonders, weil ein neues Thema jetzt beginnen darf. Bisher war es der Galaterbrief, da sind wir jetzt fertig, den haben wir abgeschlossen. Und dann macht man sich Gedanken, man lässt sich leiten durch den Geist Gottes. Was für ein Thema machen wir? Mache ich das spontan, dass ich sage, okay, ich bereite mich mal vor. Ja, ich habe mich dann dazu entschieden, über die Gleichnisse zu reden, über die Gleichnisreden. Ich hatte noch einen anderen Favorit über die Ich-Bin-Worte, aber da sind wir schon bedient. Da kommt schon ein Gastprediger, der uns die Ich-Bin-Worte erläutert. Und ich habe mich jetzt für die Gleichnisse entschieden. Ich weiß es nicht, sind es vielleicht 5 oder 6 Predigten, die ich dann hierzu vorbereiten darf. Ja, wenn ihr mit mir mal die Bibel aufschlagt, wir haben einen zentralen Text. Das ist im Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 13. Da bleiben wir dann eigentlich dann auch bei diesem Text. Er ist ziemlich lang und er verbirgt so einiges, wo wir eigentlich Fragen relativ schnell beantwortet bekommen. Ja, die Gleichnisreden Jesu. Im Allgemeinen dieses Gleichnis eigentlich bekannt als Gleichnis des Sämanns, wenn ihr das bei euch vielleicht als Überschrift dann so entdeckt, Kapitel 13 im Matthäus-Evangelium. Es ist aber auch bekannt als das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da habt ihr vielleicht auch Bilder dazu. In manchen Kirchen ist das Gleichnis auch dargestellt, in Bildmalereien an den Wänden von manchen Kirchen. Oder wir haben sonst auch schon Plakate gehabt, die wir dann kennen, wo dieses vierfache Ackerfeld uns einfach plastisch dann auch vor Augen steht. Ja, wir lesen den Text von Matthäus 13, ab Vers 1 bis 23, den ganzen Text. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See, und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich setzte. Und alles Volk stand am Ufer. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht. Etliches 100-fältig, etliches 60-fältig und etliches 30-fältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer Überfluss haben wird, wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen, und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie es sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämen. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war, auf den felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwindisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar und das gute Erdreich, auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht und der eine trägt hundertfältig, ein anderer 60-fältig, ein anderer 30-fältig. Soweit mal Gottes Wort. Und was uns bei diesem Text auffällt, ist eigentlich die Frage von den Jüngern. Ich möchte die einfach nochmal herholen. Im Vers 10, da fragen die Jünger unseren Herrn, da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Mit ihnen. Und ich habe mir einfach Gedanken gemacht in der Vorbereitung. Ich wollte einfach die Empfindung wahrnehmen, was die Jünger eigentlich hier empfunden haben, als sie mit dem Herrn unterwegs waren. Wenn wir das zeitlich einordnen, dann sind wir eigentlich schon in der Halbzeit eigentlich angekommen, als Jesus mit den Jüngern unterwegs war. Wenn ihr ein bisschen weiter blättert hier, da kommen dann nach diesen Gleichnisreden dann auch nochmal spezielle Wunder. Speis unter 5000 ist hier zum Beispiel angesetzt im Kapitel 14. Jesus geht auf dem See. Wenn wir das parallel zur Frühbibelstunde uns anschauen, dann sind wir eigentlich bei der Speis unter 5000 schon durch. Und heute früh haben wir ja Abendmahl. Dann kommt es eigentlich im Johannesevangelium von der Chronologie her nach der Speisung der 5000 ist dann dieser Sturm, diese Sturmstellung, Jesus wandelt auf diesem See Genezareth. Und wir sind eigentlich so mittendrin im Geschehen, wo eigentlich Jünger keine besondere Erklärung brauchen von Jesus, weil sie das alles schon erlebt haben und weil sie das alles gesehen haben. Weil Jesus schon ganz viele Wunder getan hat und weil Jesus, wenn wir den Text uns verinnerlichen, er redet davon, dass Jesus vom Himmelreich redet. Und wenn wir mit jemandem zusammen sind, das haben wir heute auch schon mal gehört, wenn wir eine Stimme hören und wir erkennen diese Stimme, es ist die Stimme von Jesus. Und dann wissen wir auch, was er meint damit, wenn er zu uns redet oder wie er uns gerade anredet, was er uns eigentlich sagen möchte. Im Tonfall, ich möchte es mal so weitergehen. Und ich bin überzeugt, dass die Jünger in ihrer Art ganz feinfühlig waren. Eben auch dann jetzt zu dieser Frage kommen, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Ich möchte es mal hier aufhängen. Ich habe aber auch keine Antwort. Aber der Herr Jesus gibt uns ja Antworten, warum er Gleichnisse bringt und warum er uns die Gleichnisse so schildert. Die Jünger haben schon viel gesehen. Uns ist aber auch jetzt in diesem Moment nicht bewusst und auch nicht deutlich, inwieweit die Schrift vom Alten Testament für alle Jünger zugänglich war. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Aber wir müssen davon ausgehen, dass sie die Schule durchlebt haben, die Jünger, die eigentlich jeder Junge eigentlich durchlebt, dass nämlich an der Schule sie das Alte Testament durchnehmen, die Tora, und dass sie von daher teilweise einfach die Schrift vom Sinn her gekannt haben. Und das sagt aber auch der Herr Jesus, wenn er im Vers 14 uns anspricht und den Jüngern das auch so erklärt: Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Lassen wir doch heute früh auch Emotionen einfach mal zu, indem wir uns in die Situation hineinversetzen, dass die Jünger diese Situation erleben, Jesus in diesem Schiff und eine riesen Volksmenge, und sie hören zu. Und sie sind eigentlich bestrebt, mitzuhören, was Jesus diesem Volk erklärt. Und deshalb kommt ja auch die Frage, warum er in Gleichnissen redet, machen wir es ganz speziell, zum Volk redet. Und wenn der Herr Jesus hier anspricht, sie haben die Propheten und sie haben auch Gerechte gehabt, die das alles gewirkt haben, und die haben doch die Sehnsucht gehabt, diesen Messias zu sehen, zu hören, und jetzt geht das in Erfüllung. Bevor ich zu der Einteilung von diesem Text komme, möchte ich einfach uns von der geschichtlichen Herkunft nochmal das erklären, wo befinden wir uns. Also in der Halbzeit des Wirkens Jesu ungefähr. Also es ist schon ganz viel bekannt. Er hat sich schon offenbart als der Sohn Gottes. Und er muss, mancherorts muss er durch das Volk hindurchgehen, dass sie ihn nicht zum König machen. Und es ist aber noch eine andere Situation. Sagen wir es mal ganz hart. Gott schweigt. Ist das nicht hart? Gott schweigt. In einer Situation, wo Menschen wirklich in Not sind, in der Situation Israel eigentlich verkauft, den Römern, dem Kaiser. Nicht mal der König hat Macht über sein eigenes Volk. Er muss letztendlich Anfrage stellen beim Kaiser, und die Stadt Jerusalem ist untergeordnet einem Statthalter, der dann wiederum dem Kaiser dient. Ist das nicht sehr schlimm? Gott schweigt. 400 Jahre können wir errechnen, ist die Zeit in etwa, als dieser letzte Prophet Maleachi letztendlich geredet hat, und das war 400 Jahre vor dieser Geschichte, dass Jesus diese Gleichnisse redet. Und ich möchte jetzt hierzu nur eine kleine Schriftstelle vorlesen aus Maleachi 3, die Verse 13 bis 16 möchte ich lesen. Und da heißt es, wo also Maleachi spricht: Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich. Denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Achten. Liebe Geschwister, ich habe schon von einem Buch gelesen. Und da weiß ich, da ist mein Name eingetragen. Da ist auch dein Name eingetragen, wenn du Jesus Christus nachfolgst. Und hier schreibt Maleachi, er redet hier von einem Gedenkbuch. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, da ist ein Name eingetragen, da steht mein Name in diesem Gedenkbuch drin. Und das ist 400 Jahre, bevor Jesus Christus diese Erde betreten hat. Gott berührt diese Erde. Nachdem er diese lange Zeit geschwiegen hat. Und die Jünger stellen ihm die Frage, warum er in Gleichnissen redet. Und er beantwortet ihnen diese Fragen und sagt, sie haben alles gehabt und sie hatten die Propheten. Und die Propheten hatten die Sehnsucht, diesen Sohn Gottes zu erleben und zu hören, diesen Nachfolger von König David, dieser König der Ewigkeiten. Und sie durften ihn nicht sehen. Aber ihr, euch ist es jetzt gewährt. Ihr könnt mich in allem erleben und ihr dürft sehen, welche Wunder Gott durch mich offenbart. So sagt Jesus zu ihnen. In dieser Situation stehen wir. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, da ist jemand da, er sieht dieses kleine Jesu-Kindlein. Und er sagt zu ihm, im Lukas 2, Vers 30 bis 32, das ist dieser Simeon, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, ob ich dieses Gleichnis so weit interpretieren darf, dass es für uns heute greifbar ist. Das war für mich eine Frage. Wir müssen ja bibelkritisch in der Situation vorgehen, zu sagen, was betrifft das Volk Israel und was gilt für uns. Aber wenn dieser Prophet Simeon davon spricht, dass seine Augen das Heil gesehen haben, nämlich für alle Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden, das sind wir. Und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Also hier ist der Berechtigungsschein, dass wir heute diese Gleichnisse für uns verinnerlichen. Das heißt, es prallt nicht ab von unserem Leben, sondern es hat eine Bedeutung für unser Leben. Es ist nicht für Israel geschrieben. Ja, es ist für Israel geschrieben, aber es ist und für Heiden geschrieben. Sind wir Heiden? Ursprünglich ja. Deshalb sind die Gleichnisreden für uns von großer Bedeutung. Aber wenn sie hier natürlich zunächst mal für das Volk Israel und für die Zuhörer der damaligen Zeit geschrieben sind. Philipper 2, Vers 10 bis 11. Damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist nicht die Aussage von Jesus Christus, sondern Paulus hat lediglich einen Brief geschrieben an die Philipper und hat lediglich zu ihnen gesagt, damit sich alle Knie dieser Menschen auf dieser Erde beugen vor dieser Gestalt Jesu Christi. Und die Jünger fragen ihn, warum er in Gleichnissen zu diesen Israeliten spricht. Kommen wir jetzt klar damit, mit der Situation? Sie haben den König vor Augen stehen auf diesem Schiff und der König bringt die Botschaft des größten Königs des Universums, der größten Macht und Majestät im Himmel. Ich hätte ja gern von euch die Antwort, ob es auch Jesus gewährt war, ihnen die Sternbilder zu verdeutlichen. Ihnen zu sagen, welcher Stern in welcher Position steht. Vielleicht auch der Morgenstern, der im Psalm genannt wird. Wie schön leuchtet dieser Morgenstern, der er selber ist. Das hätte ich gern beantwortet. Wahrscheinlich werden wir das erst im Himmel erfahren. Vielleicht aber auch die Frage, ob die Erde eine Kugel ist oder ob sie eine Scheibe ist. Das war zu der damaligen Zeit auch ein umstrittenes Thema. Ich weiß es aber gar nicht, ob die Menschen sich die Fragen gestellt haben. Ich stelle mir manchmal so Fragen. Ihr vielleicht auch. Wenn wir den Jesaja 42, Vers 1 betrachten, den lese ich vor. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte mein... Entschuldigung. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Das ist ein ganz toller Satz. Wenn man den umdreht, das ist also so irgendwo so ein Gesetzestext, die Heiden bekommen ein Recht. das ihnen verloren gegangen ist. Unser Recht ist verloren gegangen. Welches Recht? Recht auf Kindschaft, Recht auf Erbe, Recht auf Eigentum, Recht auf Herrlichkeit bei Gott. Ist das die Sehnsucht, die wir heute früh haben? Das Recht zu besitzen, bei Gott zu sein in Ewigkeit. Ich habe mich gefragt, was ist mein Leben? Und die Frage könnt ihr euch ja auch stellen. Die stellt ihr euch wahrscheinlich auch. Ist mein Leben, dass ich mein Leben friste bis zu diesem Zeug des Abrufs? Und was ist meine eigentliche Bestimmung? Aber hier steht's doch. Hier steht's ganz klar. Das Recht, das ich von Gott bekomme, dass ich als Heide bekomme, ich eigentlich ja ursprünglich kein Recht dazu habe, aber gib mir dieses Kindschaftsverhältnis durch seinen Sohn. Ist das nicht toll? Und er spricht ja dann später, da werde ich noch dazu kommen, nicht heute, aber kommt ja dieses Gleichnis von dieser kostbaren Perle. Da war doch dieser Kaufmann, der hat doch alles verkauft, um diese einzigartige Perle, die er weiß, die ist in diesem Acker verborgen, dass er diesen Acker kauft, damit er diese Perle bekommen kann. Dieser Schatz im Acker. Oder diese Perle. Er hat alles dafür gegeben. Und ist es heute, wenn wir jetzt hier sind, gebe ich alles, dieses Eigentum mir vor Augen zu halten, dass ich ein Kind Gottes bin? Und es gibt mir auch Hoffnung für mich persönlich, indem ich jetzt diese Botschaft weitergebe, spricht es ja auch zu mir selber, dass ich sage, jawohl, das ist meine Hoffnung. Gott ist so souverän zu mir. Er hat es mir in Jesus Christus offenbart. Und jetzt darf ich heute früh diese Geschichte weitergeben von dieser Botschaft. Jesus Christus redet zu uns heute früh in diesen Gleichnissen. Jetzt möchte ich zur Einteilung kommen. Einfach Gleichnisse ins Leben hinein. Punkt 1. Einfach ins ganz normale Leben. Gleichnisse. Dann der zweite Punkt. Warum Gleichnisse? Also wir stellen uns die Frage, warum sind eigentlich die Gleichnisse da? Die Frage stellt der Jünger auch. Warum sind eigentlich Gleichnisse da? Und das dritte, das zeigt auf mich, also so irgendwo, was hat das für eine Bedeutung für mich? Also Gleichnisse ins Leben. Warum Gleichnisse? Und drittens die Bedeutung. Gleichnisse ins Leben hinein. Jetzt kommt eigentlich die praktische Frage. Also hier ist ein Sämann, der geht aus, um zu säen. Jetzt stelle ich mal die Frage, wer von euch hat je in seinem Leben gesät? Also deutliches Handzeichen. Ich war ja jetzt froh, dass ich so rumgefragt habe. Ich habe nur überlegt, wie ich rum mich frage. Ich bin jetzt froh, dass ich so gefragt habe. Das heißt, ich interpretiere, was ich jetzt sehe. Das heißt, ich habe wahrgenommen, dass einige von euch, ich hoffe, dass ich jetzt richtig gefragt habe, dass die wahrscheinlich noch gar nie in ihrem Leben gesät haben. Kann ich das so vernehmen? Sind also manche da, die haben noch gar nie gesät? Also ich muss euch leider ein bisschen enttäuschen, da ist euch bis jetzt ein bisschen was in Gange. Gell? Also ich habe jetzt vor 14 Tagen wieder gesät, vor 14 Tagen. Und da ist genau dieses Gleichnis zum Vorschein gekommen. Ich habe Grassamen gesät. Also hier, das ist ja, was ist das eigentlich hier für eine Saat? Wollte man das sagen, bitte? Was ist das für eine Saat hier in der Bibel? Weizen. Wer hat Weizen gesagt? Ist falsch. Es ist absolut falsch. Das ist kein Weizen. Was ist es dann? Nein, es ist auch kein Korn. Es ist einfach eine Saat. Ihr könnt es gern prüfen. Macht's zu Hause dann. Und wenn ihr was findet, was es dann wirklich ist, dann könnt ihr mir es ja sagen. Ich werde es dann beim nächsten Mal berichtigen. Aber die Bibel spricht hier nicht von Weizen, sondern es ist einfach eine Saat. Aber das ist ja egal. Wenn ich vom Auto rede, dann kann das 4 Räder haben oder 3 Räder oder 2. Das ist ja immer egal. Es ist einfach ein Fahrzeug. Okay? Ich habe also vor 14 Tagen gesät. Der Boden, alles war super vorbereitet und ich habe es heute früh nochmal überprüft, damit ich das auch jetzt aktuell richtig sagen kann euch. Die Saat ist ganz unterschiedlich aufgegangen. Und zwar genauso hier wie hier. Was nicht der Fall war, ich habe also keine Dornen und Disteln da in der Nähe Das kann ich also jetzt nicht bestätigen. Also ich habe dreifaches Ackerfeld bei mir. Und zwar, es ist etwas auf die Erde gefallen, mehr oder weniger, es sollte auf die Erde fallen, es ist am Weg liegen geblieben. Da ist ein bisschen aufgegangen. Aber beim Säen habe ich auch schon festgestellt, da sind schon die Vögel gekommen, also nicht beim Säen, sondern einen Tag danach kamen schon die Vögel und haben das Saatgut weggepickt. Und jetzt durch diesen vielen Regen ist das Saatgut weggeschwemmt worden. Ich konnte da gar nichts machen. Und jetzt plötzlich sind Steine zum Vorschein gekommen. Da ist also auch nichts groß. Aber es ist noch ein größerer Teil, ist noch eine gute Erde. Da kann man davon ausgehen, da geht die Saat auf. Also wer das in seinem Leben einfach mal erleben möchte, im Kindergarten macht man ja oft oder in der Schule, dass man einfach den Kindern ein Saatgut in die Hand gibt und dann tun sie da säen und nach 2 Tagen geht da gleich was auf oder nach einer bestimmten Zeit. Das ist ein schönes Erlebnis, schon der Gedanke, dass das, was man sät, geht in gleicher Form wieder auf und gibt dann auch wieder Frucht. Das ist ein tolles Beispiel. Also hier in dieser Geschichte, ihr prüft es einfach mal, der Sämann ging aus, um zu säen, Vers 3. Ich werde also jetzt nicht eine Vers-zu-Vers-Auslegung machen, das kann ich nicht in der Flut von diesen vielen Versen, aber einfach vom Sinn her greife ich immer wieder mal was raus, jetzt in dieser Predigt. Ja, da kommen wir gleich zu dieser Einteilung. Das ist ja dann, dass auf den Weg manches fällt und die Vögel fressen es weg. Das Saatgut als solches, da brauchen wir sich ja nicht die Frage stellen, ob das Saatgut schlecht oder gut ist. Es muss einfach ein Saatgut sein, das reif ist zur Aussaat. Es muss also ein vollkommenes, ja, ausgereiftes Saatkorn sein. Und das kommt dann in die Erde. Was natürlich jetzt ein Thema ist im Zusammenhang mit Weizen, ist, wo der Herr Jesus sagt, das Weizenkorn, das in die Erde fällt. Das greift er dann auf. Und dieses Weizenkorn, was muss es? Es muss sterben oder ersterben, damit es dann wieder neue Frucht bringt. Wir haben jetzt diese Aufgliederung, wo der Herr Jesus uns das so präzise darstellt, wo wir dann sehen, das sind eigentlich Ereignisse wie in unserem Leben. Also man hat ein Vorhaben, man möchte säen und manches fliegt einfach auf den Weg. Ihr habt es schon versucht und ich habe es ja auch schon probiert. Manches ist einfach dann neben Ackerfeld runtergefallen und ist dann auf dem Weg liegen geblieben. Ich konnte es nicht mehr wegmachen. Ja, dann haben die Vögel das wenigstens weggenommen. Aber dann war die Saat eigentlich sinnlos. Dann, wenn der Boden nicht gut beschaffen ist oder keine Erde da ist, nur felsiger Boden, ja, die Sonne, die kommt einfach und lässt es dann zergehen. Unter die Dornen, ja gut, die Dornen müsste man zunächst mal bearbeiten, wegmachen. Sonst erstickt es und dann haben wir noch das gute Erdreich und da haben wir schon die Eigenschaft von 100-fach, 60- und 30-fach. Keine Sorge, ich gehe heute auf dieses Thema nicht ein, wobei ich aber vielleicht eins vorausschicke. Meine Erkenntnis ist die, dass für unseren großen Gott das vollkommen unerheblich ist, ob das 100-fältig ist oder 60- oder 30-fältig. Es ist vollkommen unerheblich, das meine Meinung, weil ich habe mich schon ganz lang damit beschäftigt, mit dieser Vervielfachung und ich habe zwischenzeitlich festgestellt, also so ist meine Erkenntnis zumindest, dass das vor Gott keine Rolle spielt. Der eine kann viel und der andere kann ein bisschen weniger nur, aber wenn er das dann alles gibt, was Gott gehört, dann ist es gut. Das wird auch mit den Talenten deutlich, mit diesen, denke ich, 5 Talenten, 3 und 1 Talent. Da ist noch eine Parallelität. Es braucht einfach diesen guten Ackerboden. Und der Herr Jesus, er spricht hier davon, dass einfach diese Saat selber, das ist das Wort Gottes. Jetzt haben wir natürlich wieder eine weitere Sicht für etwas. Wort Gottes ist diese Saat, das verstehen wir auch, weil wir uns ja Gottes Wort unterstellen. Und zugleich stellen wir dann fest, wer sind wir eigentlich? Ja, wir sind dann letztendlich dieses Feld, das Gott letztendlich besät. Gott geht aus und sät mit dieser guten Saat. Und jetzt betrachtet Gott die Situation, was da aus dieser Situation wird. Vielleicht greife ich mal vor, damit wir einfach hier auch einen Blick dafür bekommen. Da möchte ich ganz am Schluss noch drauf kommen, auf das gute Erdreich. Was ist eigentlich Sinn und Zweck von diesem guten Erdreich? Die Frage können wir uns stellen. Und wenn wir die Antwort suchen, dann wird sie uns eigentlich auch deutlich. Nämlich ganz am Schluss, da heißt es dann, bis Vers 23, auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht, und der eine trägt hundertfältig, ein anderer 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Ich habe das so auch noch nie gelesen, das ist mir auch in der Vorbereitung deutlich geworden. Das gute Erdreich, da sind wir uns einig, das wird hier beschrieben, ich denke, dass jede Übersetzung spricht hier von gutem Erdreich, aber ist bei dem, der das Wort hört, und jetzt komme ich mit Schlachter, und hier heißt es, versteht, unversteht. Habt ihr noch andere Übersetzungen? Was habt ihr teilweise? Das soll ich sagen. Ich kann jetzt nicht reinblicken. Wenn eine Luther hat, was steht da? Vielleicht auch hört und begreift. Also verstehen ist hier wahrscheinlich das Allgemeine. Wer es also versteht, und dann heißt es hier, der bringt dann Frucht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen drauf eingehen. Das hört sich so an, wie wenn das Fruchtbringen von mir ausgeht. Nein. Nicht hauptsächlich von mir aus. Nicht hauptsächlich, aber ich trage natürlich dazu bei, Frucht wirken zu lassen. Ich trage dazu bei, ich kann das auch verhindern. Und das ist eigentlich auch die Frage, die wir uns heute früh stellen. Was hindert letztendlich Gott dran, dass mein Leben, jetzt dreh ich es mal um, dass mein Leben oder dein Leben Frucht bringt? Wir haben ja den Galaterbrief durchgemacht, Galater 5, die Früchte des Geistes. Da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Ich habe eine Bibelstelle für mich gefunden, die das einfach noch besser, also für mich besser zusammenfasst. Schlag mal bitte auf, Epheser 5, Vers 9. Epheser 5, Vers 9. Und ich möchte uns ja heute nicht mit diesen, nicht mit einer Moralpredigt überhäufen, sondern ich möchte mir die Frage stellen, Herr Jesus, wie soll mein Leben aussehen, indem ich Frucht bringe? Liebe, Geduld, Enthaltsamkeit und so weiter, das kann ich euch alles erzählen, aber das ist für mich nicht so greifbar. Und dieser Epheser, das hat mich Paulus geschrieben, ich denke, er fasst irgendwo noch zusammen, da heißt es, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das reicht für uns, um diese drei Worte zu verinnerlichen. Geht durch euer Leben, sucht Glaubensgeschwister, sucht Freunde, sucht Menschen, die Güte als Hauptbegriff haben. Ein Verurteilter, der Güte erfährt. Heute früh haben wir noch eine kleine Bibellese gehabt, meine Frau und ich. Da war heute früh das Thema, da haben Geschwister um einen Jugendlichen gebeten, der täglich von seinen Freunden drangsaliert wird in der Schule und der deshalb nicht mehr in die Schule geht. Ist das alt? Kann das vorkommen? Ja. Und dann haben sie drum gerungen und haben gesagt, wir müssen für diesen eintreten im Gebet. Der packt es nicht mehr. Und der Lehrer versteht nicht, warum er nicht in die Schule kommt. Und die Eltern wissen nicht, warum er krank ist. Und dann haben sie gerungen im Gebet. Und bei dieser Geschichte, das ist Realität, also das ist zumindest ein Bericht von der Missionare, an der Front, sage ich mal. Und dann war es so, dann hat er sich nochmal durchgerungen, in die Schule zu gehen. Und dann haben sie auf ihn gelauert. Und dann hat er Angst gehabt. Und dann hat er gesagt, Herr Jesus, du gibst mir Kraft. Und dann ist er hingegangen und dann haben sie zu ihm gesagt, sie haben ihn umringt und haben zu ihm gesagt, kannst du uns vergeben? Dann sind sie zusammen in die Schule gegangen und der Lehrer hätte ihn normalerweise beschimpfen müssen und alles machen müssen. Dann hat der Lehrer zu ihm gesagt, schön, dass du heute zur Schule kommst. Und es ist ein muslimisches Land. Da kennt man Ostern nicht, da kennt man nicht die Auferstehung. Und dann war es am gleichen Tag oder zu der Zeit eben, hat der Lehrer gesagt, wer kann uns etwas sagen zu Ostern? Und dann hat der Junge sich gemeldet und hat diesen Freunden von Ostern erzählt, was das ist, von seinem Glauben. Und dann hat der Lehrer ihn gelobt und hat gesagt, es ist schön, dass du uns diese Geschichte erzählt hast, dass wir das jetzt wissen, was Christen denken. Was war eigentlich der Begriff, was ich damit sagen wollte? Wenn Gott Güte walten lässt, wenn in der Situation Güte ein Thema ist und nicht Verdammnis und Verurteilung. Nochmal die restlichen Worte. Gerechtigkeit und Wahrheit. Das ist Frucht. Das ist Frucht. Diese drei Worte. Kommen wir schon zum Punkt 2. Warum erzählt Jesus diese Gleichnisse? In Vers 11, da haben wir eigentlich die Antwort. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Ja, ich weiß es nicht, ich bin gern auch ein Pragmatiker, das heißt, das, was ich weitergeben möchte, möchte ich gerne praktisch auch erfahren haben. Ich sage mal so, wenn noch nie jemand mit dem Motorrad gefahren ist, dann kann er auch vom praktischen Motorradfahren überhaupt nichts erzählen. Dann kann er theoretisch sagen, dass da Fliehkräfte wirken, dass man sich da reinneigen muss und so und dass man da aufpassen muss bei Beschleunigung in der Kurve, dass sich das Fahrzeug aufstellt. Das ist alles Theorie. Aber es geht um die Praxis. Der Jesus spricht hier seine Jünger an. Und deshalb sind wir heute früh auch angesprochen. Wir sind Jünger Jesu Christi. Jünger. Wir sind in der Situation, dass uns Geheimnisse des Reiches Gottes bereitet sind, dass wir das verstehen allmählich. Geheimnisse des Reiches Gottes. Ich kann ja behaupten, ich verstehe das Weltgeschehen, verstehe ich nicht. Glaubt ihr mir das? Also sag's jetzt einfach mal so. Ich verstehe das nicht. Und deshalb habe ich da zu mir gesagt, ich glaube, ich brauche auch nicht das ganze Weltgeschehen verstehen. Punktuell manche Dinge. Aber ich möchte Geheimnisse des Reiches der Himmel möchte ich verstehen. Und da möchte ich mich eigentlich drum bemühen zu sagen, das interessiert mich. Da informiere ich mich, ich lese in der Bibel, ich komme in die Gemeinschaft der Heiligen, ich komme zusammen, wo immer es geht. Also ich versuche das umzusetzen. Natürlich gelingt mir das nicht immer, euch wird es auch nicht immer gelingen. Aber das ist mir ein hoher Anspruch. Ich glaube, das darf doch ein Anspruch sein, oder? Also, mich interessiert letztendlich das Ergebnis. Kommen wir nochmal zurück zu dieser Frucht, oder? Habt ihr gesät? Ach, welche von euch haben gesät? Interessiert euch das Ergebnis, was da rauskommt dabei? Wird schon sagen, gell? Und so ist doch eigentlich auch die Frage, wenn der Herr Jesus sagt, weißt du, ich rede mit euch über den Himmel. Wenn er die Überschriften lest, dann seht er, dass hier eigentlich Himmelsreichsgleichnisse irgendwo mal steht. Dass der Herr Jesus ganz viel vom Vater redet, was er beim Vater alles war oder was gewesen ist. Schöpfung, ich weiß nicht, welche Geheimnisse die Jünger da alles, was sie alles gehört haben. Aber zumindest war das so magnetisch, dass ja immerhin 5000 Männer mal irgendwo Hunger hatten. Dann später. So magnetisch war das. So anziehend war Jesus Christus. Für die Menschen sind nicht von ihm gewichen. Also die Frage, warum? Das Ergebnis? Ich beobachte gerade Wissenschaftler. Wissenschaftler. Da habe ich festgestellt, die arbeiten eigentlich nichts, wenn man die betrachtet. Wenn man denen zuguckt, die schaffen eigentlich nichts. Vielleicht kennt ihr Wissenschaftler, also ich habe da jetzt welche kennengelernt. Und dann habe ich mir so gedacht, die schaffen eigentlich nichts. Aber ich habe was vergessen. Ich habe vergessen, dass die eigentlich diese Beobachtung, die sie machen, jetzt würde es mich interessieren, was ihr da sagt. Was ist mit der Beobachtung? Hört die auf oder muss man die weiter beobachten? Ja, ist eine schwierige Frage jetzt. Die Beobachtung kommt zum Ergebnis. Das heißt, wenn die Wissenschaftler aufhören zum Beobachten, dann kriegen sie ein falsches Ergebnis oder kein Ergebnis. Das heißt, ich denke zwar, die arbeiten nichts, aber sie beobachten und dokumentieren und ziehen dann Schlüsse. Jetzt frage ich euch, liebe Geschwister, mal, wie geht's euch mit eurer Beobachtung? Egal, was ist in dieser Gemeinde, Veranstaltungen dieser Gemeinde und so weiter. Junge Leute mit Kindern, die beobachten die Kinderstunde. Das ist auch klar. Und ihr Alten, da gehöre ich auch dazu, ihr beobachtet den Treffpunkt 55+. Das ist auch gut. Aber wir haben noch viele andere Beobachtungen in der Gemeinde. Ich möchte auch einen Appell dazu ausrichten, dass einfach die Bibelstunden ein Thema sind und die Frühbibelstunde und so weiter. Und ich frage mich, warum das so schlecht besucht ist. Ich möchte es einfach mal fragen. Ich rede auch gar nicht von der Gebetsstunde. Da bin ich froh und dankbar. Auch jetzt der Open Doors Abend. Ich bin froh über die Geschwister, die da sind. Aber ich stelle mir manchmal die Frage, warum Geschwister nicht da sind. Und ihr könnt über Dinge reden, wenn ihr es beobachtet. Wenn ihr dabei seid, dann könnt ihr drüber reden. Und wenn ihr nicht dabei seid, dann könnt ihr nicht drüber reden. Vielleicht war das ein Exkurs, der jetzt vielleicht ungewöhnlich ist, aber mir lag es einfach auf dem Herzen, das einfach mal so weiterzugeben. Wenn Wissenschaftler aufhören zu beobachten, dann kommt kein Ergebnis dabei raus. Und dann können wir den Ackerboden bearbeiten und machen, was wir wollen, dann kommt nichts dabei raus. Fertig. Punkt. Da gebt ihr mir recht, oder? Das heißt, wir müssen doch als Christen, müssen wir doch bestrebt sein, an der Gemeinde teilzunehmen und da zu sein und Interesse zueinander zu haben. Ich weiß nicht, nachher trinken wir noch einen Kaffee miteinander. Ich freue mich richtig auf das Kaffeetrinken. Vielleicht gibt es noch ein süßes Stückchen. Das sind doch Gelegenheiten, wo ich endlich mal jemanden wieder fragen kann, wie es ihm geht. Und dann sagt er, ich habe gerade ein hinkendes Bein oder ich habe ein Problem oder irgendwo. Versteht ihr? Das sind doch Gelegenheiten. Natürlich muss einer jetzt vielleicht schnell zum Essen gehen, dann soll er gehen. Aber es soll doch bestrebt sein, dass er die Gemeinschaft der Heiligen sucht. Warum? Weil es euch gegeben ist, diese Geheimnisse zu verstehen. Und wenn es uns das gegeben ist, dann sind wir doch da. Wo sind die Täuflinge? Ich sehe sie. Auch die Täuflinge habe ich mir aufgeschrieben heute früh. Wenn die Täuflinge heute da sind, dann haben sie Vergangenheit hinter sich, wo sie sich
wirklich in den Tod Jesu Christi begeben haben und das unter Zeugen. Sie haben Menschen, Freunde eingeladen und haben dieses Schauspiel erleben dürfen. Es heißt ja, vor Gott und vor den Menschen, dieses Schauspiel, ja. Und dann sind sie aber heute hier und sagen, Matthias, erzähl uns doch von diesen Geheimnissen. Wann gibt's wieder irgendwo Informationen dazu? Das ist ungefähr so, wie wenn in der Klausur irgendjemand eine Vorbereitung hat, sagt, wann ist wieder Vorbereitungskurs für die Klausur, für das nächste? Wann treffen wir uns wieder? Versteht ihr? Der Herr Jesus, er bringt es hier irgendwo auf den Punkt, zu sagen, weil es euch gegeben ist. Ihr habt doch das, ihr habt euch doch für Jesus entschieden. Also, dann lasst uns doch einfach ihm nachfolgen. Und dann kommen wir zusammen und dann sagen wir, und wie geht's weiter jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Wann müssen wir den Zaun da draußen erneuern? Wann müssen wir den Rasen mähen? Wann müssen wir hier mal die Decke streichen? Versteht ihr? Wenn wir nicht zusammenkommen, dann können wir auch nicht die Frage stellen, wann wird der Zaun wieder repariert? Der Zaun ist jetzt in Ordnung, das ist ja klar. Aber man kann sich so manches fragen. Und wenn wir nicht zusammenkommen, dann stellen wir uns auch keine Fragen. Dann ist eh alles gut oder vielleicht auch nicht gut. Aber wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, dann ist Christus in unserer Mitte und dann können wir weiterkommen. Jetzt komme ich zur Bedeutung. Das würde ich zu mir reden. Ja? Die Bedeutung ist einfach das Wort Gottes, dass es auf den richtigen Erdboden fällt. Der Vers 19 hat hier eine ganz große Bedeutung. Gucken wir uns den nochmal an. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut wird. Der Herr Jesus erklärt es. Ja, ich muss das auch immer wieder feststellen. Man hat ja Berührungspunkte mit vielen Freunden und bekannten Arbeitskollegen. Die Zeit können wir nicht entscheiden, wo wir Begegnungen mit Menschen haben. Und wir dürfen auch nicht entscheiden, was wir weitergeben. Aber wir geben Gottes Wort weiter. Wir geben in den Gelegenheiten, wie wir sind, wer wir sind, geben wir das weiter. Und das brauchen wir auch nicht erklären. Ich bin Matthias, so wie ich bin, und ihr wisst von mir, und dann weiß man, dass ich ein Christ bin, oder man weiß es eben nicht. Aber irgendwann ist auch der Punkt, wo man dann sagt, ich kann jetzt auch nichts mehr machen. Ja? Aber dann ist man ja trotzdem Christ. Es geht ja trotzdem weiter. Aber die Berührungspunkte sind dann vielleicht anders. Ja. Dann habe ich noch den Vers 20. Auf den felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört, sogleich mit Freuden aufnimmt. Da war das für mich auch in der Vorbereitung die Täuflinge. Mit Freuden das aufzunehmen, mit Freuden das einfach auch durchgezogen zu haben und sich gemeldet zu haben. Ich möchte mich taufen lassen. Ja, vom Gedanke her, du bist eine neue Kreatur. Jesus hat eine neue Kreatur aus dir gemacht. Das mit Freuden. Wie lange hält diese Freude an? Wir hatten heute irgendwo schon mal, vielleicht war es im Abend mal, von dem gehört, dass es einem mal schlecht gehen kann. Selbstverständlich. Wir haben immer Höhen und Tiefen. Wirklich. Es gibt Höhen und Tiefen. Manchmal sind auch Existenzängste da, Sorgen, Nöte. Oder mit Kindern gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, Krankheiten. Oder es ist jemand gestorben, was auch immer. Das ist ganz klar. Aber es ist die Frage, wie ich da damit umgehe und ob ich akzeptiere, dass Gott in meinem Leben wirkt. Dass ich Gott an meiner Seite habe. Also Gott, Jesus Christus, er geht an meiner Seite. Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Das ist dieses einfache Lied. Und wenn das ein Täufling sagt, Jesus, geh voran. Herr Jesus, geh du in meinem Leben. Guck mal her, dieser Grund ist jetzt noch ein bisschen felsig. Aber ich werde mich bemühen, und jetzt seht ihr was, nicht Werksgerechtigkeit, ich werde mich bemühen, dass dieser felsige Boden noch ein bisschen Erde bekommt. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber auf jeden Fall nicht, wenn ihr euch zurückzieht, dann passiert es nicht. Sondern begebt euch in die Gemeinschaft von Gottes Hausgenosse, begebt euch in die Gemeinschaft von Gleichgesinnten, also von Nachfolgern Jesu Christi. Ja, und dann wird die Bibel auch davon sprechen, dass hier Bedrängnis da ist. Bedrängnis und Sorge. Da heißt es sogar im Vers 22, der zweite Teil. Die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Ja, neuzeitliche Erscheinung, so neu ist es nicht, vielleicht 5 Jahre alt jetzt, oder vielleicht schon länger, 10 Jahre alt, ist ja die Rentenlücke. Gell? Wer ein bisschen älter ist schon, da entsteht irgendwann mal eine Rentenlücke. Und da gehen ja jetzt viele eigentlich dann auch hausieren zu sagen, du brauchst eine zusätzliche Versicherung, damit du im Alter nicht verarmst. Ich drehe es mal um. Ich habe Schwiegereltern und ich habe selber Eltern. Ich stelle euch die Frage, mein Elternteil ist da, habe ich Verantwortung Ihnen gegenüber? Könnt ihr mir die Frage bitte beantworten? Habe ich da Verantwortung? Ich habe da Verantwortung. Und wenn Sie eine Rentenlücke haben, habe ich Verantwortung. Ich habe Verantwortung, wenn es Ihnen schlecht geht. Ich habe Verantwortung, wenn Sie kein Geld mehr haben, da habe ich Verantwortung, weil ich der Nachkomme bin von Ihnen. Der Staat, der ist bestimmt auch wichtig, aber wir können nicht alles auf den Staat umwälzen. Es gibt am Schluss noch eine Familie und die ist füreinander da. Das möchte ich gesagt haben. Aber das sind Sorgen und die kann ich abwenden. Da kann ich einfach mal sagen, wir dürfen auch hier mal glauben. Ja, nicht ins Unmögliche, aber in das, was ich Verantwortung habe. Das zu den Sorgen. Wenn man in die Welt reinschaut, dann kann man sich überall Sorgen machen. Ich kann mir Sorgen machen, dass der Nachbar ein viel größeres Auto fährt wie ich und ich das niemals mehr leisten kann. Das sind Sorgen. Da gebe ich euch recht. Oder dass irgendwas besser ist wie mein eigenes. Aber ich muss auch mal umdrehen, muss halt sagen, wo gibt es Menschen, denen geht es viel schlechter wie mir? Und wie kann ich denen helfen? Dann plötzlich habe ich ein anderes Gesicht und kriege auch einen anderen Charakter zu dieser Frage. Hier mit der Sorge, das ist eine ganz schwere Angelegenheit hier. Der Herr Jesus spricht es hier namentlich an. Er verwendet hier sogar auch den Blick auf das Weltgeschehen. Da möchte ich noch innehalten zu sagen, wie stark fokussiert ist mein Blick auf das Weltgeschehen. Also wenn jemand sagt, heute ist das Weltgeschehen einfach, ich sag mal, schlecht, dann sage ich, ja, du hast recht. Aber die Frage können wir uns mal ganz anders stellen. Sagen wir mal, wann war das Weltgeschehen mal super gut? Da kommt jetzt auch keine Antwort. Gell? So, verstehen wir das? Also wir brauchen nicht das Schlechte suchen. Das ist da. Aber wir können doch Sorge dafür tragen, dass ich wenigstens in diesem Weltgeschehen jemand bin, ein Gefäß. Gott hat zu mir gesagt, ich bin ein Gefäß und ich stelle dich da rein. Und jetzt darf ich noch betende Frage stellen, was habe ich da für eine Aufgabe in dem Weltgeschehen? Ich bin jetzt nicht bestimmt kein Präsident oder so irgendwas, aber ich bin auf jeden Fall Matthias Konzelmann, der in seinem Umfeld wirkt. Und da bitte ich von euch, dass ihr mich beobachtet, ob ich einfach wirke als Zeuge Jesu Christi und als Jünger Jesu Christi oder ob ich was anderes bin. Und das kann sich jeder dann selber fragen, diese Frage. Und ich glaube, dann wird es klar. Und jetzt kommen wir schon zu Vers 23. Der Vers 23, er spricht eigentlich jetzt ganz am Schluss und der eine trägt 100-fältig, der andere 60-fältig und der dritte 30-fältig. Die Berichterstattung schreibt jetzt zum ersten Mal und sie spricht jetzt zum ersten Mal das Geschehen jetzt gerade draußen an. Es regnet jetzt gerade sehr oft. Ihr habt ja festgestellt, der Sommer war warm. Er hat ganz heiß angefangen. Die Prognosen waren so, dass wir einfach vertrocknen. Zwischenzeitlich haben die Landwirte Probleme, ihr Getreide reinzukriegen. Das Getreide, das messbar 100% Getreide abgegeben hat, ist jetzt so, dass es messbar vielleicht nur noch 70% wert ist. Ich rede von Wert. Weil das ist eine sogenannte Fallzahl. Der Regen macht es einfach schlecht jetzt mit der Keimzahl, mit dem allem. Es ist weniger wert. Wisst ihr, was das bedeutet? Es sind nur noch 70%. Der Landwirt hat vielleicht nur noch 70% oder 75% seines Ertrags. Das heißt, sein Einkommen wird geschmälert. Aber das ist hier nicht das Thema. Hier gibt es keine Wertung, sondern hier ist zu sagen, es kann 100-fältig sein, wenn es gut ist. Es kann 60-fältig sein oder es ist 30-fältig. 30 Felder gestanden, wenn man einfach mit dem Mähdrescher gerade noch drüber fahren, kurz bevor der Schnee kommt, kann man es noch drüber machen und noch ein bisschen was einfahren. Das ist ausreichend. Ich denke, da gibt es keine andere Wertung. Aber wer zu einem anderen Gedanken kommt, der darf das gerne mal weitergeben und darf mit mir auch Kontakt suchen. Mich würde es echt interessieren. Aber ich glaube, dass hier keine Stufung vorliegt. Weil der Herr Jesus, er sieht jeden an in seiner Art. Und der eine, der hat von Gott viel Energie bekommen und kann auch viel. Er soll nichts zurückhalten. Und der andere hat weniger Energie und das wenige, was er weitergeben darf, das gibt er dann weiter. Ich habe noch ein bisschen gestöbert in der Parallelstelle. Es gibt ja zwei. Und ich habe noch versucht herauszufiltern, was hier noch der Unterschied ist zu diesem vierfachen Ackerfeld. Ich möchte einfach Wort Gottes nochmal in unsere Mitte bringen, indem ich diesen Text so nochmal vorlese und einen kleinen ergänzenden Gedanke dazu sage. Also Lukas 8, Vers 11 bis 15 ist die Parallelstelle. Ich warte noch, bis ihr es aufgeschlagen habt. Lukas 8, Vers 11 bis 15. Ich lese aber nur den 15. Vers. Da heißt es, dass in dem guten Erdreich aber sind die, das gute Erdreich, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Soll ich euch von meiner Oma erzählen? Ich erzähle euch von meiner Oma. Habt ihr es vielleicht schon mal gemacht? Aufgrund der Situation, dass meine Mutter krank war, war ich öfters bei meiner Oma. Und meine Oma, die hatte etwas. Sie hatte ein feines und gutes Herz. Habt ihr das gelesen in diesem Text? Habt ihr es gelesen? Die ein feines und gutes Herz behalten und Frucht bringen. Also ich kann euch noch eine Frucht benennen, die meine Oma bei mir geleistet hat. Meine Oma hat mir immer eine ganz gute Suppe gekocht, die war wunderbar, und hat mich am Abend ins Bett gebracht und hat mit mir noch gebetet. Und das erzähle ich euch heute bei einer Predigt. Jetzt frage ich, ob sie ein feines und gutes Herz gehabt hat. Sie war eine gläubige Gottesnachfolgerin und sie hat im Stille gedient. Gott möge es bei mir schenken, dass ich auch diese Art von dieser Oma habe. Dieses feine und dieses gute Herz. Die andere Bibelstelle, Markus 4, Vers 14 bis 20. Ich habe jetzt die Stelle gar nicht genau. Mal gucken, ich gucke noch geschwind. Man hat noch ein bisschen Zeit. Markus 4 ist die Parallelstelle. Das sind also diese drei Evangelien, die davon berichten, von diesem vierfachen Ackerfeld. Und dann ab Vers 14. Ja, das kommt wahrscheinlich am Schluss. Ah, jetzt habe ich es. Vers 20, also Markus 4, Vers 20. Die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Also, wenn wir jetzt so versammelt sind wie hier, das Wort hören, aufnehmen und Frucht bringen. Und das ist das Schöne, das ist die Individualität von jedem Einzelnen. Ich finde es so faszinierend, was hier unser Heiland einfach weitergibt. Zum Schluss jetzt noch drei Bibelstellen. Eine ist uns ja schon bekannt, aber noch eine weitere Bibelstelle. Es geht noch um einfach die Frucht. Da möchte ich jetzt am Schluss noch die Krönung einfach herausholen. Die Krönung aus der Frucht. Johannes 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Ja, ich bin jetzt gerade auch in dem Vorleser hängen geblieben, bei dem Allein. Auch Bezug auf Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft, die wir haben am Sonntag und auch zu anderen Zeitpunkten, Gebetsgemeinschaften und so weiter, das ist wichtig. Das möchte ich hier einfach nochmal betonen. Johannes 15, Vers 2. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ich weiß nicht, ob ihr mal beim Winzer wart. Ich glaube, er hat eine besondere Liebe zu erkennen, welche, ja, wie sagt man, Rebe oder welcher Schössling hier Frucht bringt und er die Vision hat, das heraufzuziehen. Ja? Und das auch besonders zu pflegen. Ich denke, man muss das so sehen. Viele hängen sich ja dann auf, dass man das wegschneidet. Aber ich denke, es geht hier in diesem Text speziell darum, zu sagen, wenn der Herr Jesus mein Leben in der Hand hält, darf ich das Bild mal so verwenden? Der Herr Jesus hält mein Leben in seiner Hand. Und er trägt mich durch, oder? Er führt mich durch. Er gibt die ganze Sorge seines Wissens, gibt er an mir weiter und ich darf dann sein Sprössling sein und ich darf Frucht bringen. Das erinnert mich auch an ein Gebet, das einfach jemand bringt und sagt, Herr Jesus, was kann ich für dich tun? Weil mein Leben ist ja letztendlich nur ein Abglanz dessen, was Gott in meinem Leben wirkt, oder? Das ist so ein Abglanz. Ein Licht ist ein Abglanz, nicht zu verborgen zu sein, sondern zu gesehen zu werden. Salz ist Würze. Das ist unser Leben. Ich glaube nicht, dass ich abgehoben bin. Ich glaube es einfach nicht. Sondern ich glaube einfach, dass wir einfach noch mehr uns Gedanken darüber machen, wie die Hingabe noch anders aussehen muss. In meiner Vorbereitung war auch so ein Gedanke zu sagen, das war mal bei Josua, wo er gesagt hat, wo wollt ihr hingehen? Wollt ihr auf diesen Berg gehen oder wollt ihr da? Wo hinket ihr? Entscheidet euch. Entscheidet euch einfach. Was wollt ihr? Wollt ihr dafür oder dagegen? Wollt ihr mit Gott gehen oder wollt ihr gegen Gott sein? Was immer das jetzt in eurem Leben ist, ich weiß es ja nicht, das ist ja so Sammelsurium von Dingen, aber ich kann euch nur für mein Leben sagen, ich möchte einfach Gott dienen, aber manchmal gelingt es mir einfach nicht. Manchmal gelingt es mir nicht. Manchmal strauchle ich. Aber manchmal sind auch Geschwister da, die helfen mir wieder auf und sagen, Matthias, komm, auf, hoch, geh wieder vorwärts. Kommen wir zum letzten Vers, den habe ich schon mal genannt. Und der hat mir so Freude bereitet, dieser Vers. Epheser 5, Vers 9. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das ist mein Wunsch, dass das bei uns allen so sein darf. Dass wir einfach zusammenkommen und sagen, du, wie können wir das leben? Wie können wir das umsetzen? Wo sind Defizite und wie können wir das umsetzen? Ja. Gut, dass ihr mich so fragend anschaut, ich finde es gut. Und mit der Frage da gehen wir jetzt einfach zu unserem großen Gott und Heiland und stellet ihm die Frage, das darf jeder jetzt auch machen, ich möchte Gelegenheit dazu geben. Ich gebe euch jetzt Gelegenheit, wollen wir uns erheben und ihr geht einfach hin, verinnerlicht es selber, was ihr denkt, persönlich vor Gott, immer stiller Gebet, macht es einfach im Stiller. Ich lasse ein bisschen Zeit und dann werde ich zum Schluss einfach noch beten, wenn es so okay ist. Wollen wir uns erheben? Ja, nehmt die Zeit, betet einfach im Stillen, bringt es vor ihn, wo ihr persönlich steht. Ja, Jesus, wir dürfen uns wirklich vor dir beugen und ich kann nur staunen, wie du persönlich zu den Menschen gesprochen hast und du hast keinen außer Acht gelassen. Du bist jedem nachgegangen, der gekommen ist zu dir. Die Jünger in besonderer Weise in die Nachfolgeschaft. Sie haben diesen Ruf vernommen, sind dir gefolgt und sie durften einfach so viel erleben, sehen, die Herrlichkeit Gottes. Ja, an dir selber wahrnehmen. Und du hast ihnen dann auch diese Möglichkeit gegeben, der Dienerschaft, ja, der Jüngerschaft, das Evangelium weiterzutragen. Wir sind heute hier wegen diesen vielen Aposteln, die diesen Weg gegangen sind. Aber auch ein schwerer Weg des Märtyrertums. Und wir wissen aber, dass das nicht jedem für jeden bereitet ist und auch in unserer heutigen Zeit. Wir sind jetzt froh, dass wir hier sein dürfen im Gottesdienst, Herr, dieser Sonntag, wo wir uns sammeln dürfen, wo wir dein Wort in unserer Mitte haben, wo wir dein Wort als Mittelpunkt haben. Und es ist ja unser Fußes Leuchte, das Wort Gottes, es ist lebendig und es gibt uns einfach auch dann den Blick, ja, in verborgene Wege, in Verborgenheit, in Herrlichkeit. Herr Jesus, du hast erzählt vom Himmel, vom Vater. Wir sind dankbar, dass wir dein Wort haben dürfen, dass es uns kostbar ist. Auch das, was ich weitergeben durfte, die Gemeinschaft untereinander und auch das Zusammenkommen, schenkt, dass wir es einfach auch in Anspruch nehmen, dass wir auch sehen, dass wir einander brauchen. Ja, und dass wir auch den Austausch miteinander fördern. Ja, Herr Jesus, danke, dass du deine Jünger gesammelt hast. Und jetzt möge ich uns einfach auch stärken für die kommende Woche. Die unterschiedlichsten Dinge, auch Ferienzeit, möge ich uns behüten, bewahren. Im Auseinandergehen, die weiten Fahrten vielleicht, die großen Reisen, die Unternehmungen. Schenk, dass wir gegründet sind in dir und dass wir auch nichts Unvernünftiges tun. Dass wir uns vielleicht auch ermahnen, da wo Ermahnung notwendig ist. Oder dass wir uns Hinweise geben. Oder auch Gedanken der Unterstützung und sonstige Unterstützung. Die, wo arbeiten, machen ihre Hände geschickt. Ja, und die, wo Verantwortung haben, zeige ihnen ihre Verantwortung auf. Und für die Eltern möchte ich noch eintreten, dass du ihnen zeigst, wie sie ihre Kinder erziehen sollen. Und uns Ältere, dass du uns auch zeigst, wie wir Vorbild sein sollen. Ja, in allem danke mir dir jetzt, himmlischer Vater. Und danke dir, Herr Jesus, dass wir heute diese Gemeinschaft haben dürfen untereinander und mit dir. Und danke jetzt auch für Kaffee und Kuchen. Segne du auch das an uns und die Gemeinschaft. Amen.